Ich lese uns heute Abend die Verse 10 bis 12 aus dem dritten Kapitel des ersten Petrusbriefes. Da geht es um das geheiligte Reden. Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der hüte seine Zunge, dass sie nichts Böses rede, und seine Lippen, dass sie nicht betrügen. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes. Er suche Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten und seine Ohren hören auf ihr Gebet. Das Angesicht des Herrn aber steht wider die, die Böses tun. Soweit Gottes Wort. Ich bin so froh und dankbar, dass Gottes Wort nicht ein Wort für die Zukunft, die Ewigkeit nur ist, sondern es geht um die Ermahnung, hier in der Welt schon mit Gott leben zu können. In unserem Alltag, der so ganz anders gestaltet ist äußerlich als das Leben aus Gott. Und mittendrin dürfen und sollen wir die Herrlichkeit Jesu verkünden mit Worten, Werken und Wesen. Wir haben ja in den letzten Bibelstunden von dem richtigen Verhalten in der Welt geredet, der Obrigkeit gegenüber. Wir haben was von unserem Bundespräsidenten Gauck gerade gehört, Grüße bekommen. Wie verhalten wir uns ihm und Frau Merkel und der ganzen Regierungsmannschaft gegenüber in dieser Welt? Die Schrift gibt uns praktische Anweisungen. Das richtige Verhalten der Angestellten, der Arbeitnehmer. Damals waren es die Sklaven, die Leibeigenen. Das richtige Verhalten der gläubigen Frau in ihrer Berufung und des gläubigen Mannes in seiner Berufung in dieser Welt, im Miteinander, wird ja alles besprochen. Das richtige Verhalten der Gemeinde untereinander. Nicht Böses mit Bösem vergelten, auch nicht Scheltwort mit Scheltwort. Und wir merken, das sind so Kriterien, die uns reizen. Die reizen uns zum Widerspruch. Warum? Weil wir sagen, man muss doch endlich mal mit der Faust auf den Tisch schlagen. Wir suchen Rechtfertigung für die Dinge, die wir nicht tun sollten und doch tun. Aber durch den Geist Gottes dürfen wir anders handeln, als wir sind. Wir müssen den natürlichen Bedürfnissen und der natürlichen Rechtsgesinnung nicht Raum geben, sondern der Rechtsgesinnung und der Barmherzigkeit des lebendigen Gottes. Und was mir an diesem Text auch noch aufgefallen ist, den wir gerade gelesen haben, ist ja besonders das, dass ja viele Kritiker meinen, das Alte Testament ist alt, wir brauchen das nicht mehr. Genau durch den Heiligen Geist hat der Apostel Petrus hier den Psalm 34 zitiert, um der gläubigen Gemeinde eine Wegweisung zu geben. Er schrieb ja besonders an die gläubig gewordenen Juden in der Zerstreuung, wo sie überall waren, die Nähe Jerusalems nicht so erlebten und was dort in der Urgemeinde aufgebrochen ist und nun aber hörten von dem Evangelium in Jesus Christus, ihn annahmen und an ihrem Ort, wo sie waren, mitten unter den Heiden, ein neues, ein anderes, ein geistliches, ein zeugnishaftes Leben zu führen. Sie sollten sich gar nicht mit den Unarten der Welt so stark aufhalten, sondern sie sollten vielmehr auf sich achten, dass sie jetzt Jesus demonstrieren. Denn das ist das einladende Zeugnis zu dem lebendigen Gott. Wer also leben, lieben und gute Tage sehen will, der muss auch als Christ sonderlich aufpassen, was er redet. Die Zunge ist so ein ganz schnelles Element und Übel und kann sehr schnell verletzen. Auch wenn man nachher sagt, ich hab's nicht so gemeint. Die Verletzung hat stattgefunden, wenn man zu schnell geredet hat. Und die Verletzung kann gar nicht so schnell geheilt werden bei dem Nächsten. Die Zunge ist also etwas, was unbedingt unter die Führung des Heiligen Geistes kommen muss, wenn wir als Christen in dieser Welt beständig Zeugen sein wollen. Darum gehen wir zunächst erstmal auf diese Gabe ein. Das Leben mit Jesus Christus, was also auch ein zeugnishaftes Leben sein soll, das geschieht nur durch die Führung und das Geführtwerden durch den Geist Gottes. Anders kann ein Leben für und mit Christus nicht stattfinden. Das Leben für Jesus mit Christus ist unabhängig von unserem Denken, von unserem Fühlen, von dem menschlichen Fürwahrhalten. Es ist aber abhängig von dem Maßstab des himmlischen Vaters durch seinen Geist. Der Heilige Geist wird genannt als Tröster. Er will auch uns trösten über unsere Unzulänglichkeiten. Er will uns deutlich machen, das, was du bist und kannst, macht dich traurig. Darum will ich dich trösten mit dem, was du nicht bist und was du nicht kannst. Das ist der Tröster. Und dann dürfen wir sagen, oh, dann kann ich wirklich ein Zeuge Jesu sein. Denn ich darf etwas annehmen und etwas geschenkt bekommen, was ich nicht habe. Was mich aber befähigt, doch als Kind Gottes in dieser Welt zu leben. In Johannes 14 sagt der Herr Jesus dort in Vers 16, ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei und bleibt in Ewigkeit. Das heißt, er soll nie weggehen. Er soll euch jeden Tag trösten, jeden Tag Wegweisung geben dürfen. Und an dem Tage, Vers 20, sagt der Herr Jesus, wenn das geschieht, wenn dieser Tröster in euch Raum gewinnt, an dem Tage werdet ihr erkennen, und jetzt etwas ganz Wichtiges erkennen, dass ich im Vater bin und ihr in mir seid und ich in euch. Das ist also eine Voraussetzung, die auch Petrus hier der gläubig gewordenen Gemeinde neu mitteilen möchte. Habt ihr wahrgenommen, dass Christus in euch ist? Wenn ihr das wahrgenommen habt, dann kommuniziert ihr ständig mit ihm und lasst euch raten von ihm, was zu tun, was zu lassen, was zu reden ist, wo zu schweigen ist. An dem Tag, wenn der Tröster in euer Herz kommt, wisst ihr, dass ich in euch bin und ihr wisst, dass ihr in mir seid und ich im Vater bin. Der Vater in mir. Das ist ein ganz neues Wissen, was man ja nicht einfach nur so einfach annehmen kann und sagen, na, es wird schon so sein. Der Herr Jesus hat gesagt, nein, das ist nicht einfach nur eine Annahme, sondern ihr werdet es genau wissen, was das ist, dass ihr nicht mehr allein seid, sondern dass ihr jetzt mit mir durch den Tröster redet und handelt. Und diese Beziehung soll nie aufgegeben werden. Es ist auch der Geist des Ermahnens zur Wahrheit hin. Das heißt, die Wahrheit erkennen zu können. Aus uns selbst können wir nicht die Wahrheit erkennen. Wir halten vieles für wahr. Ja, menschlich kommt uns manches sehr gut vor. Aber ist es wirklich gut? Ist es wirklich wahr? Nein, das können wir gar nicht bis ins Letzte sagen. Wahr ist nur, was Gott in Jesus uns sagt. Durch seinen Geist. Nur das ist wahr. Und das soll uns zuteil werden. Im 16. Kapitel vom Johannesevangelium sagt der Herr Jesus ja in Vers 13, wenn jener der Geist der Wahrheit kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Nur er wird euch in alle Wahrheit, was wirklich wahr ist, leiten. Er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden und er wird sogar von zukünftigen Dingen reden, die ihr gar nicht wisst, die euch aber offenbar gemacht werden sollen, damit ihr in dieser Freudigkeit und Gewissheit leben könnt. Wir merken also, dass schon, wenn der Apostel Petrus hier etwas redet und sagt, dass wir ein geheiligtes Leben führen sollen, dass es auf die Beziehung mit Jesus ankommt. Wenn diese Beziehung nicht stimmt, dann können wir das Buch zuklappen, funktioniert gar nichts. Denn was nützen die frommen Reden, wenn man sie nicht umsetzen kann, wenn man sie nicht erleben kann? Die Beziehung mit Jesus Christus und die Gabe des Heiligen Geistes muss zuvor stimmen. Denn dieser Geist, von dem wir dann wissen, dass wir in Christus sind und er ist in uns, dieser Geist, der Heilige, wird Jesus verherrlichen, so heißt es hier in Vers 14 von Johannes 16. Denn von dem Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, das ist mein. Darum habe ich gesagt, er wird es von dem Meinen nehmen. Also eine ganz enge Beziehung, die vorausgesetzt wird, um das, was der Apostel Petrus durch den Heiligen Geist mitteilt, überhaupt tun zu können, praktizieren zu können. Ansonsten bleibt es immer im Versuch stecken. Es geht ja um die Aufrichtung des Wesens und des Bildes Jesu in uns. Wenn der Herr Jesus sagt, dann erkennt ihr, dass ich in euch bin. Und was will der Herr in uns tun, in mir tun? Er will sich aufrichten in seiner Art, in seinem Leben, in seiner Weise. Er will mich umwandeln, dass ich handeln kann in seinem Geist und wie er gehandelt hat. Darum ist es also notwendig, diese Beziehung zu Gott im Heiligen Geist zu haben. Ohne ihn geht es nicht. Alle Apostel wussten das und haben das erlebt. Und Paulus, der Heidenapostel, brachte das auf den Punkt und sagte in Römer 8, Vers 9 ganz deutlich: Wer Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. In dem ist ja gar nicht Christus. Und wenn Christus nicht in ihm ist, ja, wie soll der denn nach dem Maßstab Christi leben können, wenn er nicht in ihm ist? Es geht doch nur mit ihm. Wer Christi Geist nicht hat, ist nicht sein. Wenn aber Christus in euch ist, also in euch, jetzt wird das immer wieder betont, ja, wo der Heilige Geist ist, ist Jesus in uns. Wenn er in euch ist, so ist der Leib zwar tot, das heißt, der alte Mensch kommt da nicht zum Zuge, wenn er von Jesus beherrscht wird, um der Sünde willen. Aber der Geist in euch, Christus in euch, befähigt euch dennoch zu einem Leben der Gerechtigkeit. Er treibt euch. Wen der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Es wäre also fatal, wenn wir diese Worte des Apostel Petrus lesen und jetzt nun Übungsanstrengungen machen, um das zu befolgen, was er sagt, ohne den Heiligen Geist. Die Voraussetzung ist also die Gemeinschaft mit Jesus, Jesus in uns. Unser Leben hier in der Welt, im Alltag, sei es in der Familie, in der Gemeinde oder im täglichen Beruf, soll also dieses Zeugnis des Umgewandeltwerdens durch Jesus Christus widerspiegeln. Unser Verhalten soll ein anderes sein als zuvor. Christen sind ja gar nicht nur immer berufen zu reden. Das Wortzeugnis ist auch wichtig, aber das Lebenszeugnis ist noch wichtiger. Das Verhalten, wie wir mit den verschiedensten Dingen umgehen im Alltag. Und diese Umwandlung, die Jesus widerspiegelt, hier ist etwas Neues geschehen, was anderes, bedeutet auch das, was der Herr sagte, Matthäus 10, 32, wer mich bekennt vor den Menschen. Das ist auch ein Bekenntnis. Ein Bekenntnis, wie in welcher Art und Weise ich mit den Mitmenschen, mit den Situationen, mit meinen eigenen Begrenzungen umgehe, das Bekenntnis Christus in mir bewirkt Neues. Wer mich da bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor dem himmlischen Vater. Der Herr steht also zu denen, die für diese Bewegung seines Geistes durchlässig sind. Die werden leben und die werden auch gute Tage haben. Gute Tage im Glauben. Und das ist das, was Petrus ja hier sagt. Wer das Leben liebt und wer leben möchte und gute Tage, ja, der soll das zulassen, dass er darauf achte, dass der Geist des himmlischen Vaters durch ihn wirkt und somit auch das Reden unter die Kontrolle dieses Geistes kommt. Der schweige seine Zunge. Der erste Punkt also, der Heilige Geist will im Leben der Kinder Gottes das Reden kontrollieren und verändern. Ich persönlich bin da häufig zurechtgewiesen worden, wenn man reden wollte, in der Familie gibt es manchmal was zu reden. Es gibt dann auch in der Kindererziehung was zu reden. Oder man hat plötzlich mit der Frau was zu reden oder mit anderen zu reden. Dass der Herr sagt, jetzt schweigst du. Presche nicht vor, dann sündigst du. Wenn du jetzt redest, machst du es falsch. Auch wenn du es gut meinst. Es ist aber nicht richtig. Es ist nicht der richtige Zeitpunkt, es ist nicht die richtige Art, es sind nicht die richtigen Worte. Darum schweige. Warte, bis ich sage, dass es soweit ist. Das heißt also, dieses Reden auch im Alltag mit dem Nächsten muss kontrolliert werden bei den Kindern Gottes, damit nichts Böses herauskommt und die eigene Seele dadurch befleckt wird. Denn wir wissen, und ich sagte das ja einleitend so, wenn wir vorschnell Worte rauslassen, die den anderen verletzen, dann haben wir ganz schön zu tun, bevor wir mit dem wieder eins werden. Dauert manchmal Wochen, Monate, die sagen, nö, das hast du mir so an den Kopf geworfen, also das kann ich gar nicht verkraften, ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen und so weiter geht das. Ja? Au, die eigene Seele wird belastet. Und dann sucht man immer wieder danach, wie kann man mit dem und dem wieder mal ein friedensvolles Gespräch führen. Dauert oft lange, man quält sich. Kontrolliertes Reden, damit wir nicht die eigene Seele beflecken und belasten. Und wenn wir sie beflecken und belasten, dann werden wir untüchtig zu einem Segenszeugnis vor dem Nächsten. In Hebräer 13 schreibt der Schreiber des Hebräerbriefes in Vers 10 zum Beispiel: Vers 18. Betet für uns, sagt er. Und unser Trost ist, dass wir ein gutes Gewissen haben und wir wollen in allen Dingen ein ordentliches Leben führen. Also das heißt, er sagt, betet für uns, dass unser Gewissen nicht irgendwie belastet wird durch falsches Reden, schnelles Reden. Wir möchten ein ordentliches Leben führen, geführt durch den Heiligen Geist. Und wenn das auch der Schreiber des Hebräerbriefes schon für sich in Anspruch nimmt, dieses Fürbittegebet, denke ich, haben das alle nötig. Denn wir brauchen alle die Kontrolle durch den Heiligen Geist. Ein Kind Gottes soll sich also im Reden auf das Notwendige beschränken, um nicht der Sünde anheimzufallen. Wir lesen auch wieder in der Heiligen Schrift im Sprüche, in den Sprüchen Salomos, der mit göttlicher Weisheit ausgestattet gewesen ist, in Kapitel 10, Vers 19. Zum Beispiel, wo viel Worte sind, da geht es ohne Sünde nicht ab. Das steht nicht einfach so drin wie ein humanistischer Vers, nun passt mal auf. Das ist eine Tatsache. Das ist eine Tatsache, dass wo nicht unsere Worte kontrolliert unter der Führung des Geistes sind, verfallen wir, ob wir wollen oder nicht, der Sünde. Wer seine Lippen im Zaum hält, ist klug. Denn vorher heißt es schon in Vers 18 falsche Lippen, die bergen Hass. Und wer verleumdet, ist ein Tor. Und dann kommt dieser Satz, wo viele Worte sind, geht's ohne Sünde nicht ab. Und dann Vers 20, 21 im ersten Teil jeweils, des gerechten Zunge ist aber kostbares Silber. Vers 21, des gerechten Lippen erquicken viele. Das ist das, was Kinder Gottes haben soll. Erquickung für den Nächsten. Kostbare Rede wie Silber, kostbarer sogar wie Silber. Wir merken also, worauf es da ankommt in unserem Leben, wie schnell wir manchmal auch mit unserem Reden sind, weil wir provoziert werden. Provoziert durch die Menschen, durch die Situation, in der wir leben, durch das Alltagsleben. Wir müssen doch mal Stellung beziehen, sagen wir. Man kann doch nicht immer schweigen, muss man doch mal endlich was sagen. Ja, wir werden ständig provoziert. Und dann fangen wir an zu reden. Die Frage ist, sollen wir dann oder sollen wir nicht? Im Epheserbrief schreibt der Apostel Paulus zu diesem Thema auch Folgendes und sagt, dass wir ja in dieser Welt zur Besserung gestellt sind, in diese Welt zur Besserung, zum Guten mit beitragen sollen und darum auch unsere Rede von Gott führen und segnen lassen. Epheser 4, Vers 29. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Munde gehen. Ja, wer kann denn das kontrollieren, ob das Geschwätz, was man gibt, wirklich faul ist? Wir halten ja vieles für nicht faul. Wer weiß denn, was faul ist? Gott allein weiß es. Und er muss mich führen. Das, was ich für gut halte, ist noch lange nicht gut. Was ich für gerecht halte, ist noch lange nicht gerecht. Sondern das, was der Geist Gottes gibt, der Geist der Wahrheit, das ist gut und gerecht. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist. Was erbaut, da schauen wir schon gerade in unser eigenes Leben, ob wirklich alle Worte, die wir so gesagt haben, erbaulich waren für den Nächsten. Also ich kann von mir sagen, ich verliere auch oft Worte, die nicht erbaulich sind. Da muss ich mich dann zurückführen lassen und sagen, Verzeihung, Herr, das hat nicht erbaut. Und hier steht und redet, was notwendig ist. Vieles ist gar nicht notwendig. Wird geredet, geredet, geredet. Notwendig ist es nicht. Und zwar, damit es Segen bringt denen, die es hören. Damit es Segen bringt denen, die es hören. Denn das Wort der Wahrheit, auf das jetzt Petrus auch abzielt in dieser Ermahnung, ja, der hüte seine Zunge, dass nichts Böses daraus komme, und seine Lippen, dass sie nicht betrügen, er wende sich vom Bösen. Dieses Wort der Wahrheit richtet ja etwas aus, wenn es durch uns pulsieren kann und rauskommt. 2. Timotheus 2, Vers 15 und 16, da heißt es auch, bemühe dich darum, dich vor Gott zu erweisen als einen rechtschaffenen und untadlichen Arbeiter, der das Wort der Wahrheit recht austeilt. Halte dich fern von ungeistlichem, losen Geschwätz, denn es führt mehr und mehr zu ungöttlichem Wesen. Wir merken, es ist derselbe Geist, der durch die Apostel, durch die unterschiedlichen Apostel redet und die Ermahnungen hervorbringt. Das gute Zeugnis im Reden gilt also auch im öffentlichen Dienst, da wo wir stehen, am Arbeitsplatz. Ein Christ soll nicht durch unnützes Reden die Arbeit vernachlässigen. Manch ein Chef musste manchmal sagen, wie es Bruder Nützold mir auch oft berichtete in seiner Bäckerei, Quatsch nicht so viel, arbeite. Da wird immer so viel geredet und dann vergisst man die Arbeit. Und wem schadet man? Ja, dem Chef. Man macht ja die Arbeit nicht. Man vergeudet die Zeit mit Gerede, Gerede, statt sich der Arbeit zuzuwenden. Also auch da ist für einen Christ Wachsamkeit geraten, die Aufgaben zu erledigen, die man hat, und nicht mit losen Reden die Zeit zu stehlen. Auch soll sich unsere Zunge nicht zum bösen Reden, bewusst bösen Reden, über den Gottlosen verführen lassen. Das ist eine Verführung, wenn wir über die Gottlosen jetzt böse herziehen. Steht uns gar nicht zu. Das steht dem lebendigen Gott zu. Denn wenn wir richten, dann sündigen wir auch. Wichtig ist unser gutes Zeugnis, wie wir reden. Im Psalm 39 hat David schon sagen dürfen, ab Vers 2, ich habe mir vorgenommen, ich will mich hüten, dass ich nicht sündige mit meiner Zunge. Also ein echtes gutes Vornehmen. Ich will meinen Mund einen Zaum anlegen, und zwar in welcher Beziehung? Solange ich den Gottlosen vor mir sehen muss. Also er hat gesagt, ich will einen Bund machen. Ich will nicht über den Gottlosen reden. Will ich nicht. Ich bin dann verstummt und still und schweige fern der Freuden und muss mein Leid in mich fressen, in dem, was er ja so sieht. Mein Herz ist dann aber entbrannt in meinem Leibe. Wenn ich daran denke, brennt es wie Feuer, so rede ich denn mit meiner Zunge. Also er gibt die Niederlage kund und sagt, ich habe ja eigentlich erkannt, dass ich nicht reden will und den Gottlosen nicht richten will. Aber in mir ist die Kraft nicht. Ich habe es mir vorgenommen und dann gucke ich immer hin und höre das und dann fange ich an zu reden, zu lästern, Böses über den anderen. Und dann betet er und seufzt geradezu. O Herr, lehre mich doch, dass es ein Ende mit mir haben muss. Mein Leben ein Ziel hat und ich davon muss. Also er stellt fest, er sollte nicht reden, das bringt nämlich gar nichts, auch über die Gottlosigkeit. Sie muss ja tun, was sie tun muss. Aber er schafft es aus sich nicht, nur durch die Kraft des Heiligen Geistes. O Herr, erlöse mich doch von diesem schlechten Reden und sage mir immer, ich muss davon, ich muss bald vor deinem Angesicht stehen. Und dann will ich nicht als böser Schwätzer vor dir stehen, sondern will als einer dastehen, der Kraft deines Geistes das Gute sagen konnte und kann. Ja, Jakobus spricht ja auch von dieser Zunge, ein unruhiges Übel. Wer kann es denn zur Ruhe bringen? Nur der Herr. Also, ich sagte ja anfänglich, das Wunderbare ist, dass der Apostel Petrus durch den Heiligen Geist genau das wieder zitiert, was der Geist Gottes bereits schon im Alten Testament im Psalm 34 gesagt hat. Wer möchte gern gut leben und schöne Tage sehen, steht dort. Ab Vers 13. Behüte deine Zunge vor Bösem und deine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Lass ab vom Bösen und tue Gutes, suche Frieden und jage ihm nach. Genau. Das steht hier drin. Von dem Herrn Jesus wissen wir, dass er in seiner größten Not und Anfechtung zur Zeit des Weges seiner Leiden, Gethsemane, Golgatha, dass er seinen Mund nicht auftat zum Reden, zum falschen Reden, zur Lästerung. Er tat seinen Mund nicht auf, so steht schon in Jesaja 53, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wurde. Er redete nicht gegen die Gottlosigkeit, ganz im Gegenteil. Er betete sogar vom Kreuz herunter, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wir hätten vielleicht gebetet und gesagt, Herr, nun schlag ihnen endlich mal den Kopf ab und schließ ihnen den Mund zu. Diese Leute, die alles so falsch machen. Das hätten wir vielleicht gesagt. Aber Jesus Christus nicht. Das ist sein Geist, der Geist des Vaters, der auch in uns sich verklären will. Das Reden und Schweigen zur richtigen Zeit schenkt nur er. Er durch seinen Geist. Wir müssen also uns an ihn halten und von ihm führen lassen. Das zweite, der wende sich vom Bösen ab, der gute Tage erleben will. Um hier in dieser Welt wirklich ein Zeuge Jesu zu sein, will der Heilige Geist in uns fernhalten von dem vorhergehenden, früheren Leben mit bösen Werken. Die bösen Werke sind nicht nur im Sinne unseres Verständnisses böse gewesen, sondern sie sind falsch gewesen. Alles, was falsch ist, was Gott nicht gefällt, ist böse. Auch was wir vielleicht vermeintlich Gutes gedacht haben, war böse, weil es nicht Gottes Gedanken waren. Er wende sich vom Bösen und wende sich zu den Werken des Herrn, Werke der Barmherzigkeit und Werke des Friedens. Denn Gott ist ja ein Gott des Friedens, er hat nicht Gedanken des Leides, sondern der Barmherzigkeit und des Friedens. Paulus erinnert daran in diesem Zusammenhang und sagt in 1. Korinther 6, denkt daran, wer ihr vorher wart, aber jetzt sollt ihr das nicht mehr sein. Wendet euch ab von diesem Bösen. 1. Korinther 6, Abvers 8 zum Beispiel. Ihr tut jetzt Unrecht, das wirft er hier den Gläubigen vor, ihr übervorteilt und das noch unter den Brüdern, das macht ihr. Und dann erinnert er sie, wisst ihr denn nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht ererben, lasst euch nicht irreführen, weder die Unzüchtigen, die Götzendiener, Ehebrecher, Lustknaben, Knabenschänder, Diebe, Geizige, Trunkenbolde, Lästerer oder Räuber werden das Reich Gottes ererben. Solche sind ja einige von euch gewesen, aber ihr seid reingewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden, durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Da ist etwas anderes. Wendet euch nun ab von dem Bösen, von dem, was ihr vorher gewesen seid und getan habt. Und lasst den Unterschied deutlich werden zwischen den Werken der Sünde und den Werken der Gerechtigkeit. Auch im Römerbrief möchte ich dazu die Verse lesen aus Kapitel 6, Vers 13 und 14, wo im Zusammenschluss Folgendes gesagt wird: Begebt nicht mehr der Sünde eure Glieder hin als Waffen der Ungerechtigkeit. Also wendet euch ab, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die tot waren und nun lebendig sind. Und eure Glieder gebt jetzt Gott als Waffen der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht herrschen können über euch, weil ihr ja nicht mehr unter dem Gesetz, sondern ihr seid jetzt unter der Gnade, der Führung des Heiligen Geistes. Das ist das Neue. Hier verstehen wir auch diese Aufforderung, die die Jünger noch gar nicht, der die Jünger noch nicht nachkommen konnten, aus Matthäus 5, Vers 16. Lasst die guten Werke vor den Menschen sichtbar werden. Naja, was sind denn gute Werke? Haben wir ja schon vorher versucht, anständige Menschen zu sein. Hat aber nicht geklappt. Darüber hat keiner den Vater im Himmel gepriesen. Ja, das war die Aufforderung, das wird kommen durch den Heiligen Geist. Lasst diese guten Werke vor den Menschen sehen. Dann werden sie darüber den Vater im Himmel preisen, weil sie dann erkennen, das ist nicht von euch, sondern das ist von Gott. Das ist durch seinen Geist. Wir merken, welch ein hoher Anspruch für das praktische Leben an die Nachfolge Jesu gestellt wird, aber auch welch hohes Geschenk damit verbunden ist, dass wir das überhaupt können. Dass es nicht eine Aufforderung ist, aus uns selbst das zu produzieren. Gott will uns so reich machen. Und Petrus schreibt weiter, also er wende sich ab vom Bösen und er suche Frieden. Suche Frieden, also alles meiden, was nur im Ansatz Unfrieden bringen kann. Suchen ist eine Aktion. Es ist die Möglichkeit, die hier drin angesprochen wird, wirklich den Frieden zu haben. Was uns anbelangt, natürlich können wir das Herz des Nächsten nicht bewegen, wenn er mit uns keinen Frieden haben will, können wir das nicht machen. Aber von uns her gesehen suchen den Frieden. alles vermeiden, was Unfrieden hervorbringen kann. Gottgefällig zu leben heißt also, dass durch den Geist des Vaters unser Herz, unsere Werke verändert wird und das Wesen des Friedens aufbricht. Das bedeutet auch dienen dem Nächsten. Das ist gefragt. Dienen dem Nächsten und wie? Im Frieden dienen. Nicht in der Maßregelung. Der Friede Gottes soll die Menschen verbinden. Sie sollen merken, dass es hier um mehr geht als nur um Erkenntnisse. Erkenntnisse können sehr gut sein. Aber sie helfen keinem Menschen, wenn nicht der Friede und die Liebe dabei ist. Dann machen Erkenntnisse nur kaputt und fördern Streit. In Kolosser 3 schreibt der Apostel Paulus dazu, ich lese mal ab Vers 8 bis 10 und 14 und 15, da sagt er, nun legt doch das alles ab von euch, Zorn, also alles, was dem Frieden widerstrebt, Grimm, Bosheit, Lästerung, schandbare Worte aus eurem Munde, belügt einander nicht, denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Werken ausgezogen und den neuen angezogen. Vers 14, über alles zieht an die Liebe, die das ist das Band der Vollkommenheit und der Friede Christi, zu dem ihr auch berufen seid, in einem Leib, der regiere in euren Herzen. Das musste den Juden in der Diaspora, die an Jesus Christus glaubten, auch gesagt werden. Haltet den Frieden, lasst ihn zu, durch den Geist des Vaters in euch. Vermeidet jeglichen Zank, Streit, Bosheit. Passt auf, dass ihr da nicht hineinfallt. Der Friede im Leben eines Kindes Gottes ist also ganz, ganz wichtig, damit die guten Werke und die guten Worte, was getan und was gesagt wird, auch wirklich das Ziel erreicht. Wenn gute Worte nicht in Liebe und Frieden gegeben werden, erreichen sie nicht das Ziel des Herzens zur Umwandlung des Nächsten, sondern sie erreichen nur, dass etwas im Raum steht, was unangenehm klingt und die Jalousie geht runter. Ja, das ist dann das. Deswegen Friede ist sehr wichtig im Leben. Man erkennt es auch an einem Menschen, wenn man ihn ansieht, ob der Friede im Herzen hat. Das kann man oft erkennen. Ja, manchmal sieht man schon in den Augen, oh, da brodelt es aber inwendig bei dem. Da ist kein Friede, ja, da kommt dann auch nichts Friedvolles rüber. Und Friede im eigenen Herzen und untereinander ist immer eine unfruchtbare Saat der Finsternis. Aber Friede, eine Frucht des Heiligen Geistes. Manchmal muss der Friede oder der Friedenserhalt erjagt werden. Jaget nach, suchet ihn. Weil nämlich auch der Satan nicht untätig ist. Er versucht die Einigkeit durch Unfrieden in der Gemeinde zu zerstören. Und die Einigkeit durch Frieden nicht zuzulassen. Dann müssen wir geistlich sehr nahe bei dem Friedefürsten sein, um hier die Lücken zu schließen. Das heißt also, da wo es nötig ist, wieder gut machen, vergeben, sich entschuldigen. Wir haben so ein gutes Vorbild in dem Glaubensmann Abraham. Ich habe das mal neu gelesen, in 1. Mose 13, Vers 8. Da steht es ja, dass es so einen Handel, einen Streit gab zwischen seinem Neffen Lot und ihm. Weil die Hirten von Abraham, die Hirten von Lot sich aufstritten und das kam alles nicht gut. Und was sagt Abraham? Er sagt, lass uns nicht streiten. Und dann setzt er was hinzu. Er sagt, sag du mir, geh zur Rechten oder zur Linken. Wenn du zur Rechten gehst, gehe ich zur Linken. Willst du zur Linken, gehe ich zur Rechten. Aber eins, lass nicht sein. Lass uns nicht streiten. Wunderbar. Und so gingen sie, jeder wohl, in seine Richtung, aber im Frieden. Im Frieden. Willfährigkeit zugunsten des Friedens. Welche Seite Abraham auch bekommen hätte, Hauptsache, er hielt den Frieden mit seinem Neffen Lot. Ob das nun die Dürre gewesen wäre, wo er hin musste, er glaubte, Gott wird ihm auch Wasserbrunnen geben. Oder ob er an einen Fluss kommen darf, was auch schön war, das war ihm untergeordnet, unter den Frieden. Suche Frieden. Welche Seite also auch uns beschieden ist, wichtig ist, dass wir immer innerlich auf der Seite Jesu bleiben. Und Petrus sagt weiter, denn der Herr will euch segnen. Ihr sollt den Segen ererben. Ich lese das noch einmal. Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten und seine Ohren hören auf ihr Gebet. Das Angesicht aber des Herrn steht gegen die, die Böses tun. Vergeltet nicht Böses mit Bösem, haben wir zuvor gelesen. Wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der schweige seine Zunge, er wende sich vom Bösen, tue Gutes, suche Frieden, jage ihm nach, damit er von den Augen des Herrn geleitet werden kann. Gott will sich an uns und durch uns bezeugen, in der Familie, in der Gemeinde, im Beruf, so wie er es Abraham gesagt hat. Er hat zu ihm gesagt in 1. Mose 12, Vers 2, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Also immer vorausgesetzt, wenn Gott segnet, dann können wir auch ein Segen sein. Segnet er nicht, können wir auch kein Segen sein. Ich will dich segnen und du sollst dann ein Segen sein. Ich will mich quasi durch meinen Segen in dir und durch dich verherrlichen vor den Leuten, vor den Nationen in diesem Falle. Jesus Christus will uns die Fülle des Vaters in ihm darreichen und sie ist immer größer, liebe Geschwister, als wir glauben. Was wir vielleicht schon gelebt haben, ist ein Bruchteil von dem, was wir leben dürfen, was wir empfangen dürfen. Wir denken, wir hätten schon viel, aber das, was wir haben, ist wenig gegen das, was Gott uns gibt. Denn der Zusammenschluss mit Jesus heißt, so in Johannes 6, Vers 57, wo er sagt, wer mich isst oder mich aufnimmt, der wird leben für mich, um meinetwillen. Kompatibel. Ich bin in ihm, er ist in mir, ich bin im Vater, der Vater ist in mir. Was ist das für eine Fülle, die dort sich widerspiegelt? Und auch den Königen in Israel und Juda machte Gott diese Vorwürfe, dass sie nicht das Ganze einnehmen. Da gab es diesen gesegneten König Juda von Juda Asa. Er wurde gesegnet, er war ein Mann des Glaubens, er hat die Götzenaltäre abgebaut. Er hat das verbannt, er hat sogar seine Mutter abgesetzt. Also er hat sogar vor dem Familienband nicht Halt gemacht, wenn es um Gott ging. Denn die Mutter hatte einen Götzenaltar aufgebaut. Er hat gesagt, nein, das geht nicht mehr. Und der Herr hat ihn gesegnet. So, nun kam aber die Stunde der großen Anfechtung, dass der König von Israel vom Nordreich mit seinen Soldaten nach Juda hinabzog und belagerte in Rama Juda. Und da kriegte dann der Asa mit der Angst zu tun. Obwohl er erlebt hat, Gott steht zu seinem Segen und zu seinen Verheißungen. Und dann redete er mit dem König von Syrien und sagte, also wende dich ab von dem König von Israel. Ich gebe dir auch Geld. Steh ihm nicht zur Seite. Und als das der König von Israel merkte, wurde er schwach und verließ Rama, diese Stadt. Und dann schickte Gott einen Propheten zu dem Asa und hat gesagt, das ist ja ein Ding. Wer bin ich eigentlich? Habe ich nicht die Libyer und die Äthiopier vor dir her vertrieben? Und jetzt kommst du und jetzt machst du mit dem König Syriens da ein Bund? Das ist eine Frechheit. Ich will dir doch noch viel mehr geben. Ich hätte dich doch genauso weiter erlöst. Warum verschließt du dich denn? Und dann wissen wir, dass dieser Asa sehr bockig war. Vielleicht manchmal so wie wir Christen. Er hat sich nicht gebeugt. Er hat gesagt, es ist doch genug, was ich an Segen habe, ich brauche nicht mehr. Und dann wurde er krank. Hat er große Schmerzen, so steht es in der Schrift, an seinen Beinen gehabt. Und dann steht ein trauriger Satz dort. Und selbst in der Krankheit suchte er den Herrn nicht, sondern die Ärzte. Das war das Resultat, weil er sich nicht weiter beschenken lassen wollte. Und das soll bei uns nicht sein. Jesus sagt, wenn ihr mich aufnehmt, dann lebt ihr um meinetwillen. Ihr habt den ganzen Reichtum, der bei mir ist, zur Verfügung. Ich will ihn euch geben. Und dazu mahnte eben auch Petrus und sagt, wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der hüte seine Zunge, dass sie nichts Böses rede, und seine Lippen, dass sie nicht betrügen. Und wende sich ab vom Bösen, tue Gutes, er suche Frieden und jage ihm nach, denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten und seine Ohren hören auf ihr Gebet. Und wenn Gott hört auf unser Gebet, dann will er immer segnen. Das Angesicht des Herrn aber steht wider die, die Böses tun.